Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, es ist ein Tag wie so viele andere auch in Kapernaum, am Ufer des Sees Genezareth. Matthäus sitzt wie gewohnt an seiner Zollstation und wartet. Er wartet oft, bis halt wieder mal einer vorbeikommt. Einer, der mit der Fischerei zu tun hat. Dann ist er gefragt. Dann ist es seine Aufgabe, die von den Römern festgelegte Steuer für den Fischhandel einzukassieren. Was darüber hinausgeht, gehört ihm. Er braucht es. Es ist sein Lebensunterhalt. Eine andere Möglichkeit hat er ja nicht, wenn er am Zoll sitzt. Ackerbau, Viehzucht oder Fischen, das muss er den anderen überlassen. Deshalb muss er für das, was er zum Leben braucht, bezahlen. Braucht Geld. Und das macht ihn unbeliebt. Ja, er und seine Berufsgenossen haben einen schlechten Ruf im eigenen Volk. Kollaborateure mit der fremden, heidnischen Besatzungsmacht seien sie. Dazu korrupte Abzocker, die darauf ausseien, möglichst viel Gewinn in die eigene Tasche zu erwirtschaften. Deshalb werden sie oft in einem Atemzug mit den Sündern genannt. Wenn einer seiner jüdischen Landsleute vorbeikommt und die Steuer bezahlen muss, gibt Matthäus sich zwar cool, macht sein Geschäft, aber eigentlich macht ihm das schon was aus, diese Verachtung. Manchmal überlegt er sich, seinen Beruf aufzugeben und wieder etwas anderes zu machen. Landwirtschaft zum Beispiel, sich seine Nahrungsmittel selber anbauen. Nicht mehr angewiesen sein auf das Geld anderer. Wieder ein angesehener Mensch sein. Aber so oft er auch darüber nachdenkt, irgendwie kommt Matthäus nicht aus seinem Gedankenkarussell hinaus, dreht sich immer wieder im Kreis. Und so bleibt alles beim Alten. Gerade wieder driften seine Gedanken ab, als er von Weitem eine Bewegung wahrnimmt. Er blickt auf. Da kommt einer. Sofort springt sein Puls in die Höhe. Ist es ein Fischhändler? Er kennt ihn nicht. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Er wird mit ihm die Zollabgabe aushandeln müssen. Und darin versteckt der Anteil, den er für sich braucht. Natürlich weiß der Fremde das, das weiß hier jeder. Und er wird seinen abwertenden Blick aushalten müssen. Vielleicht auch eine Beschimpfung, wie so oft. Und auch wenn es sich scheinbar unbeeindruckt gibt, es tut weh, immer wieder zu spüren, du bist hier nicht erwünscht. Unsicher und nervös schaut Matthäus auf die fremde Gestalt, die näher kommt. Wie die Geschichte weitergeht, erzählt unser heutiger Predigttext. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, im 9. Kapitel, die Verse 9 bis 13. Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wie mag es Matthäus in diesem Moment wohl gegangen sein? Da kommt einer, ein Fremder, einer, den er nicht kennt. Und anstatt ihm einen verachtenden Blick zuzuwerfen, sieht er ihn einfach an. Wie lange mag dieser Augenblick gedauert haben? Und dann nur zwei Worte: Folge mir. Und ohne weiter nachzudenken, steht Matthäus auf und folgt diesem Fremden, folgt Jesus. Matthäus wird gesehen von einem, der ganz offen ist, ohne Vorurteile, ohne Verachtung. Jesus sieht in ihm nicht, oder jedenfalls nicht in erster Linie, nur den korrupten Zöllner, sondern den Menschen, Matthäus. Er sieht ihn tiefer als nur bis zur Oberfläche. Mit seinem Blick schenkt Jesus dem Matthäus Ansehen, und das öffnet etwas in ihm. Und auf einmal hat er die Kraft, aufzustehen. Mich erinnert diese Begegnung an eine Aussage des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber. Er hat sich viel und intensiv mit dem Ich und Du auseinandergesetzt. Eine seiner ganz zentralen Erkenntnisse lautet: Der Mensch wird am Du zum Ich. Das heißt, jeder Mensch braucht ein Gegenüber, ein Du, um überhaupt Mensch zu werden. Ein Gegenüber, das mich anschaut und mir so sagt: Es ist gut, dass du da bist. Das fängt schon beim neugeborenen Kind an. Es braucht den zärtlichen, liebevollen Blick der Mutter, des Vaters oder einer anderen Bezugsperson, der ihm sagt: Du bist willkommen hier. Wird einem Kind dieser Blick verwehrt, hat das tiefgreifende Folgen für seine Entwicklung. Der Mensch wird am Du zum Ich. Diese Aussage gilt für uns in jedem Lebensalter. Und Martin Buber hat sie auch nicht ausschließlich auf menschliche Beziehungen bezogen, sondern größer gedacht. Für ihn schneiden sich die verlängerten Linien einer solchen Beziehung im ewigen Du, das heißt in Gott. Und das wiederum erinnert an unsere Jahreslosung: Du bist ein Gott, der mich sieht. Aber kehren wir zurück zu Matthäus. Wir haben die Geschichte bisher in erster Linie aus seiner Perspektive wahrgenommen. Aber wie war das eigentlich für Jesus? Was hat das für ihn bedeutet, diese Begegnung mit dem Zöllner am See von Genezareth? Indem Jesus sich Matthäus zuwendet, ihn ansieht, ihm Ansehen schenkt, überschreitet er eine Grenze. Matthäus ist ein Ausgegrenzter, ein Stigmatisierter, einer, mit dem niemand zu tun haben will. Jesus kümmert sich nicht darum. Er kümmert sich nicht um Grenzen. Grenzen, die Menschen gezogen haben, um andere auszugrenzen. Sondern gerade ihn ruft er in seine Nachfolge. Und als ob die Berufung des Matthäus nicht schon Anstoß genug wäre, überschreitet Jesus gleich noch zum zweiten Mal eine Grenze. Er geht nämlich in ein Haus, wessen Haus es ist, wissen wir nicht so genau, aber jedenfalls hält er dort Tischgemeinschaft mit vielen Zöllnern und Sündern, die auf einmal auftauchen. Ich habe mich gefragt, woher sie alle so plötzlich kommen. Hat sich vielleicht die Nachricht von der Berufung des Matthäus wie ein Lauffeuer in der ganzen Umgebung ausgebreitet? Hast du schon gehört, der Matthäus? Was, du meinst doch nicht den Zöllner? Das gibt's doch nicht. Das muss ich selber sehen. Und so sitzen nun alle zusammen. Jesus, seine Jünger, Matthäus und eben weitere Zöllner und Sünder. Und sie essen miteinander. Damit wird Gemeinsamkeit und Gemeinschaft hergestellt zwischen Menschen, die sich eigentlich fremd sind. Sie kennen diese Erfahrung vermutlich alle auch bei gemeinsamen Mahlzeiten, auch mit Menschen, die wir eigentlich nicht kennen, entsteht etwas Gemeinschaftliches. Etwas, was aus Fremden ein Stück weit oder wenigstens vorübergehend Vertraute werden lässt. Die Evangelien berichten uns öfters von Tischgemeinschaften mit Jesus. Und einen besonderen Platz nimmt dabei das letzte Mal mit seinen Jüngern vor der Kreuzigung ein. Und wir können die Tischgemeinschaft, von der heute die Rede ist, bereits in ihren Horizont stellen, wenn es dann heißt: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Uns sind diese Worte aus der Abendmahlsliturgie vertraut. Und bereits hier in der Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern gibt uns Jesus eine Vorahnung davon, was es heißt, wenn diejenigen, die moralisch nicht perfekt sind, seine barmherzige Annahme erfahren. Das aber ist ein Skandal. Damit verstößt Jesus gegen jegliche Konventionen und ruft damit die Pharisäer auf den Plan, die religiöse Elite, die das Ganze beobachten. Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Fragen sie seine Jünger. Warum fragen sie eigentlich nicht Jesus direkt? Hat ihnen der Mut dazu gefehlt? Wie auch immer, jedenfalls hört Jesus ihre Frage. Und nun überschreitet er zum dritten Mal eine Grenze, indem er nämlich gerade nicht aus einer Verteidigungshaltung heraus eine Front aufrichtet gegen die Pharisäer, sondern genau so argumentiert, wie sie es selber auch tun. Er bezieht sich auf ein Wort aus der Heiligen Schrift, genauer gesagt aus dem Buch des Propheten Hosea, wo Gott zitiert wird mit den Worten: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und Jesus fordert die Pharisäer auf: Geht hin und lernt, was das heißt. Damit setzt er sich nicht über sie hinweg, sondern anerkennt auch sie, indem er ihr ureigenes, nämlich das Argumentieren aus der Schrift, übernimmt. Dreimal überschreitet also Jesus in dieser kurzen Erzählung Grenzen, indem er Matthäus in seine Nachfolge ruft, indem er mit Zöllnern und Sündern Tischgemeinschaft hält und indem er die Pharisäer zum gemeinsamen Lernen aus der Schrift einlädt. Und dabei zeigt er sehr anschaulich und lebensnah, was mit diesem Schriftwort gemeint ist. Er übt Barmherzigkeit. Was das bewirkt, können wir am beeindruckendsten beim Zöllner Matthäus sehen. Kurz darauf wird uns nämlich im Evangelium berichtet, wie seine Geschichte weitergegangen ist. Jesus wählt ihn aus in den Zwölferkreis seiner Jünger und sendet auch ihn mit einem großen Auftrag. Geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Ja, umsonst hat er es empfangen, Matthäus, der Zöllner, sein neues Leben. Aus reiner Barmherzigkeit. Nun kann er es weitergeben. Jesus war nicht festgelegt auf bestehende Konventionen. Er hat sich nicht binden lassen an bestimmte Vorstellungen. Er hat manches nicht so gemacht, wie es schon immer war. So hat er Grenzen überschritten und neues Leben ermöglicht. Das kann auch eine Einladung an mich sein, nachzuspüren, wo ich festgelegt bin durch bestimmte, oft unbarmherzige Vorstellungen oder Erwartungen, seien sie von mir selber oder von anderen, wo ich in Grenzen gefangen bin, die mich einengen. Und ich kann versuchen, mich bewusst zu Gott, zu Christus hin zu öffnen, mich in seine Gegenwart zu stellen, mich von ihm ansehen lassen, spüren, wie er in mir Grenzen überwinden und mein Leben neu formen kann. So kann ich innerlich weit werden, mir gegenüber, meinen Mitmenschen gegenüber und letztlich auch Gott in mir Raum geben. Und noch etwas. Die Begegnung mit den Zöllnern, Sündern und Pharisäern war nicht das einzige und auch nicht das letzte Mal, dass Jesus Grenzen überschritten hat. Wir feiern heute den Sonntag Septuagesime, den Beginn der Vorpassionszeit. Wir wissen, worauf die kommenden Wochen im Kirchenjahr nun zulaufen. Auf das Leiden und Sterben Jesu. Aber damals, am Ostermorgen, hat er die machtvollste aller Grenzen überschritten. Die Grenze vom Tod ins Leben. Amen.